Ja, das ist ein wunderschönes Lied, was wir dort gesungen haben, Gott hat uns lieb. Es ist schön, wenn man sich darüber bewusst ist, ich habe einen liebenden Gott und Vater im Himmel und noch mehr, er kennt mich mit Namen. Es gibt eine persönliche Beziehung zwischen ihm und zwischen mir. Darin kann man sich jetzt freuen und wenn man das einmal in der menschlichen Beziehung zueinander betrachtet, dann merkt man, wenn ein junger Mann merkt, ich nehme mal dieses Beispiel, dass eine Frau oder ein Mädchen ihn lieb hat, dann verändert das sein Leben und dann wird die Liebe, die er erfährt, erwidert. Liebe ist keine Einbahnstraße, Liebe ist etwas, was zweiseitig ist. Es wird Liebe gegeben und es wird Liebe erwidert. Und ich möchte jetzt einmal auf diesen zweiten Punkt kommen. Wenn ich von Gott geliebt bin, von meinem Heiland Jesus Christus geliebt bin, dann werde ich ihn auch wieder lieben. Und dieses Wiederlieben meines Heilandes hat er selbst definiert. Unser Herr hat gesagt, der mich liebt, hält meine Worte. Das ist eine Beziehung zueinander und wir können unsere Liebe ihm gegenüber ausdrücken, indem wir sein Wort halten. Das Leben in der Nachfolge ist also ein Bild, ein Spiegelbild der Liebe, die ich zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus habe. Ich möchte weitermachen mit der Betrachtung des Jakobusbriefes und heute beginnen mit dem zweiten Kapitel. Jakobus Kapitel 2. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setzt du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, steh du doch dort oder setz dich da unten hin an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht bei euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt? Auserwählt, reich im Glauben zu sein und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn wir wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und täglich der Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihm, geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben. Du glaubst, dass nur ein Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, der Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wurde und die Schrift erfüllt wurde, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist es aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Das war der Aufhänger aus dem Lied, was wir gesungen haben. Und seine Gebote finden wir in seinem Wort. Und das eins seiner Gebote finden wir hier in dem ersten Teil und ein weiteres in dem zweiten Teil des zweiten Kapitels von Jakobus. Jetzt ist man vielleicht der Meinung, was geht mich das an, was tangiert mich das? Wir hatten uns im engeren Kreis schon einmal über unsere Evangelisation unterhalten, auch darüber, dass Gott so wenige Leute, die angesprochen wurden, nachher hier in die Gemeinde bringt. Und dann macht man sich schon einmal Gedanken, warum tut das Gott? Und sicher gibt es viele Antworten darauf und viele Spekulationen und viele Möglichkeiten. Aber ich denke, eine ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist die Frage, inwieweit sind wir als Gemeinde bereit und als Gemeinde fähig, ich spreche nicht von Einzelpersonen, sondern von der Gemeinde, die Menschen, die Gott angesprochen hat, in der Gemeinde hier aufzunehmen. Und genau das ist das Thema des ersten Teils des verlesenen Abschnitts aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Es beginnt am Anfang mit der Aussage, meine lieben Brüder. Das kann man jetzt als eine Drohung empfinden. Man kann es aber auch als eine Aussage empfinden, die sagt, ich möchte euch, liebe Brüder, jetzt einmal abholen. Und das sind nicht nur die Brüder gemeint, sondern natürlich auch die Schwestern gemeint. Ich möchte euch einmal abholen, da wo ihr steht. Ich möchte euch einmal mitnehmen, dass ihr überlegt, wie euer Leben ist. Und wenn ihr euch noch an den Anfang des Jakobusbriefes erinnert, dann hatte ich gesagt, Jakobus schreibt diesen Brief an die Zerstreuten, an die, die in der ersten Verfolgung nach dem Tod von Stephanus, das ist, glaube ich, Apostelgeschichte 9, in die Lande zerstreut wurden, die verfolgt wurden und Jerusalem verlassen haben und mit ihrem Glauben in das Gebiet Israels, das damaligen Israels kam und damit Zeugen des Evangeliums waren und Gelegenheit hatten, dieses Zeugnis zu bezeugen. Und genauso ist das hier auch. Er sagt ihnen hier, meine lieben Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Um das besser zu verstehen, möchte ich einmal sagen, lebt den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Das heißt, euer Zeugnis, was ihr in eurer Umgebung habt von Jesus Christus, das soll ohne Ansehen der Person sein. Lebt euren Glauben an Jesus Christus. Ich denke, diese zwei Attribute, die hier sind, Jesus Christus und Herr der Herrlichkeit, sind es wert, dass wir einmal darüber nachdenken, was das bedeutet. Lebt den Glauben an Jesus Christus. Jesus Christus ist ein Titel. Es ist der Gesalbte Gottes. Es ist das, was Gott gesalbt hat zum hohen Priester, zum Opfer, zum König, das Kostbarste in Gottes Augen, was es gibt. Und den Glauben oder das Evangelium sollen wir in dem Bewusstsein leben, unser Herr ist etwas Kostbares in den Augen Gottes. Es ist der Gesalbte Gottes, es ist der, auf den Gott alles setzt. Da merken wir etwas von der Kostbarkeit und von der Wichtigkeit dieses Glaubens. Und das zweite Attribut, was hier steht, es ist der Herr der Herrlichkeit. Das hat etwas damit zu tun, dass Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes offenbart. Wenn man das Johannesevangelium liest, erstes Kapitel, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angesehen als eine Herrlichkeit eines Eingeborenen von Gott, voller Gnade und Wahrheit. Johannes hat Jesus Christus erlebt, er hat ihn gesehen. Und das Resümee davon ist, und das schreibt er ganz an den Anfang, in das erste Kapitel, das war Herrlichkeit. Da hat man gesehen, wie herrlich, wie groß Gott ist. Er hat sie geoffenbart, diese Herrlichkeit. Und Jakobus schreibt, lebt diesen Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Und da sind wir in unserem Inneren schon getroffen. Wir differenzieren. Wir sind Menschen, die dazu neigen, und ich sage es jetzt einmal bewusst, die dazu neigen, sich mit Menschen zu befassen, die eine gesellschaftliche Anerkennung haben. Mit Menschen zu befassen, die etwas darstellen, die etwas können, die etwas bewiesen haben. Mich mit Menschen zu befassen, die weitaus höher stehen als ich. Und das hat den Grund, dass der Glanz dieser Menschen natürlich auch so ein bisschen auf mich abstrahlt. Ich kann mich schmücken mit den Bekanntschaften dieser hohen Menschen. Jakobus sagt, lebt euren Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Weil das Ansehen der Person schadet meinem Zeugnis von Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Das ist das Anliegen von Jakobus. Er sagt uns, du hast ein Zeugnis, ein wunderbares Zeugnis von deinem Glauben, wenn du die Person nicht ansiehst. Wenn du gar nicht anfängst zu unterscheiden, der ist hochgestellt und der ist aus der sozialen Mittelschicht und der, der ist Sozialhilfeempfänger, der ist verdreckt, verlumpt, der stinkt, der geht keiner Arbeit nach und was weiß ich, mit dem will ich nichts zu tun haben. Er spricht also hier genau unser gesellschaftliches Problem an, was wir heute haben. Auch heute noch haben, ich will es einmal so sagen, trotzdem es bei uns ja eigentlich Arme in diesem Sinn, die sich morgens überlegen müssen, was sie mittags zu essen haben und dann hungern bis zum Abend und dann auch noch nichts haben, in diesem Sinn ja gar nicht mehr gibt. Der Staat tritt ja für Menschen ein, die in Not sind und andere Menschen treten für sie ein. Bei denen war das wirklich damals ein Problem. Und Jakobus sagt, das passt nicht zu deinem Glauben. Wenn du die Menschen taxierst, wenn wir die Menschen, die Gott hierher bringt zu uns, nach einer Evangelisation oder sonst wie, taxieren von ihrem Aussehen, von ihrer gesellschaftlichen Schicht und allem, was dazugehört. Das passt nicht zu eurem Glauben. Im zweiten und dritten Vers bringt er dann ein schönes Beispiel, damit uns das plastisch vor Augen gestellt wird, was er damit meint. Er sagt, denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt, ich würde sagen ein Mensch kommt, ja, ein ganz normaler Mensch kommt hier bei uns in den Saal hinein. Und der eine, der ist bekleidet hier mit einem goldenen Ring und einem prächtigen Gewand. Das heißt, der hat ein gewisses Auftreten. Das ist nicht normal. Das ist vornehm, das ist beherrschend. Der kann etwas, der hat die entsprechenden Titel dazu. Der hat die entsprechende gesellschaftliche Voraussetzung dazu, der hat alles, was da ist, was ein Mensch erreichen kann. Wir würden also sagen, ein top erfolgreicher Mensch kommt in unsere Gemeinde. Das Zweite, was er hier sagt, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein. Denken wir an unsere letzte Evangelisation. Einer, der auf der Straße lebt, einer, der sich beim besten Willen nicht pflegen kann, der sich die Nägel nicht schneiden kann, der die Haare nicht gewaschen hat, der stinkt. Wie reagieren wir dann? Wie man reagieren kann, das hat er hier in dem zweiten Teil beschrieben. Er sagt zu dem, der in dieser wunderbaren Kleidung, in diesem wunderbaren Auftreten hereinkommt, den begrüßt ihr und den führt ihr zu einem Ehrenplatz. Vor dem verbeugt ihr euch, vor dem verneigt ihr euch, den erkennt ihr an in allem. Und der Arme, der muffelt, der ungepflegt ist, vor dem halten wir Abstand. Den laden wir nicht ein, sich auf einen Ehrenplatz zu setzen. Dem sagen wir, komm, geh da hinten hin. Bei uns geht das ja nicht hin, die Plätze sind ja immer besetzt. Aber so ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einem Prediger. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ist im Prinzip ja auch egal. Der hatte sich vorgenommen, über dieses zweite Kapitel des Jakobusbriefes zu sprechen. Und damit er in der Gemeinde authentisch ist, hat er sich überlegt, ich gehe her und ziehe mal die ältesten Klamotten an, die es überhaupt gibt. Das Älteste, was er hatte. Also er kam ganz abgewetzt und schäbig in die Gemeinde. Und der Hausmeister oder die Aufsicht, die da vorne stand, die hat in ihm einen Penner gesehen. Man kannte ihn nicht. Einen Penner gesehen. Und der Hausmeister hat die Gemeinde davor bewahrt, so ein Individuum in die Gemeinschaft zu lassen. Er hat ihn höflich hinausgebeten, hat gesagt, du hast bei uns keinen Platz. Wasch dich, dann kannst du wiederkommen. Und da war die Gemeinde versammelt. Und da gab es keinen, der den Dienst getan hat. Weil der den Dienst tun sollte, den hat man nicht eingelassen. Das hat mich schon beeindruckt, wenn man das so gelesen hat, wie wir bereit sind, das zu differenzieren, das einfach nach außen zu wirken, du hast mit uns nichts zu tun, du bist dreckig. Leb den Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Ich kann mich noch erinnern, als wir in Frankfurt waren, da tauchte an einem Sonntagmorgen, ich würde heute sagen, ein afrikanischer Mitmensch auf. Die ganze Gemeinde war schockiert. Und dann stand er auch noch auf und wollte etwas sagen. Und dann gab es Tumult in der Gemeinde. So nach der Art, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Was ist das für einer? Gut, wenn man die Geschichte Frankfurt kennt, kann man das so ein bisschen verstehen. Aber das hat dazu geführt, dass die Gemeinde abgebrochen wurde. Man hat die Gemeinde nach Hause geschickt, um den Tumult zu vermeiden. Und dann haben die Ältesten sich mit ihm unterhalten. Und dann gab es am nächsten Sonntag in der Verkündigungsstunde eine entsprechende Belehrung. Da war der, ich sag's jetzt mal so, der afrikanische Bruder wieder da, ja? Dann hat man ihn nach vorne gebeten und dann durfte er ein Wort der Ermahnung und der Ermunterung sagen, was ihm auf dem Herzen lag. Ich will damit nur sagen, wir sind da schon dazu bereit, das Ansehen der Person in unseren Herzen zu beachten. Und das Beispiel, was er hier nennt, ist ein praktisches Beispiel. Das kann man greifen, wie das ist. Und jetzt nimmt er uns mit und sagt, wenn ihr so handelt, Vers 4, dann sündigt ihr. Dann versündigt ihr euch an Gott. Das ist kein Kavaliersdelikt. Wir versündigen uns an Gott, wenn wir differenzieren. Vers 4, habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Wir machen einen Unterschied, so nach der Art, ihm gehört das Evangelium, ihm sagen wir das Evangelium und dem anderen, dem Armen, dem Dreckigen, dem der stinkt, sagen wir es nicht. Das ist der Unterschied, den man macht. Wobei doch unser Heiland Jesus Christus für alle Menschen ohne Unterschied gestorben ist. Er liebt sie als Sünder, die sich bekehren, alle. Gott und unser Heiland macht keinen Unterschied. Wie können wir einen Unterschied machen? Das Zweite, was er hier sagt, ihr seid Richter mit bösen Gedanken geworden. Ein Richter, der böse Gedanken hat, könnte man vielleicht sagen, ist ein Richter, der das Urteil schon im Kopf hat, bevor er überhaupt sich mit der Sache befasst hat. Wenn man sich mit der Rechtsprechung im Dritten Reich beschäftigt, dann merkt man etwas von dieser Aussage. Richter mit bösen Gedanken, die das Todesurteil schon lange im Kopf hatten, schon lange sich vorgenommen hatten, ehe es überhaupt zur Gerichtsverhandlung gekommen war. Die in ihren bösen Gedanken verblendet waren und das Recht so gesprochen hatten, wie sie es in ihrem Empfinden oder falschen Empfinden gedacht hatten. Das ist das Urteil Gottes, wenn wir die Person ansehen. Da machen wir Unterschiede, die Gott nicht macht. Und wir haben böse Gedanken, weil wir im Vorfeld, ehe wir uns mit irgendetwas beschäftigt haben, bereits ein Urteil gefällt haben. Das sind die ungerechten Richter, die Gott hasst. Fünfter Vers, hört meine lieben Brüder, man hat wieder dieses liebevolle Zuwenden des Jakobus. Hört, meine lieben Brüder, passt auf. Hat nicht Gott die von der Welt Armen auserwählt? Er nimmt jetzt unsere Blicke und wendet sie auf das Herzen Gottes und sagt, guck mal, Gott hat die in der Welt Armen auserwählt. Da hat Gott ein besonderes Augenmerk drauf gelegt. Da kümmert sich Gott ganz besonders darum, um die, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, um die, mit denen man nicht unbedingt etwas zu tun haben will. Die haben ein besonderes Verhältnis oder Gott hat ein besonderes Verhältnis zu diesen Menschen. Jesus Christus ist gekommen, Jesaja 61, um den Armen gute Botschaft zu verkündigen, den Gebeugten aufzurichten. Die Menschen, die nicht zu der Oberschicht der Gesellschaft gehören, sind in dem besonderen Fokus Gottes. Das ist das, was Jakobus uns hier sagt. Und wir machen Unterschiede und Gott macht auch Unterschiede, aber andersherum. Wir tendieren zu den Reichen, zu den Vornehmen, zu den Erhabenen und Gott tendiert zu den Armen, zu denen, die ausgestoßen sind, die geknechtet sind. Gott hat die in der Welt Armen auserwählt, um reich im Glauben zu sein. Es kriecht ein Kamel eher durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Seine Aussage von unserem Herrn. Der arm ist. Der sich bewusst ist, ich habe keinen Rückhalt im Reichtum. Ich bin nichts, ich kann nichts. Ich bin der, der in der Gesellschaft nicht bejubelt wird und um den sich alles dreht. Der hat ein Herz, das ist offen für das Evangelium. Der hat ein Herz, das ist offen für das Reden Gottes. Zudem kann Gott reden. Und er kann Gott verstehen. Gott hat sich den Armen zugewendet, damit sie reich im Glauben werden. Ein armer Mensch, der kann von Herzen glauben. Für den ist der Glaube und die Erlösung und die Hoffnung etwas Großes, etwas Wunderbares. Es ist der Lichtblick in seinem Leben. Und der im Mittelpunkt der Gesellschaft steht, der hat einen ganz anderen Lichtblick. Und das Zweite, was er hier sagt, hat nicht Gott die in der Welt Armen auserwählt, um sie als Erben des Reiches zu setzen, das er ihnen verheißen hat, die ihn lieben? Erben des Reiches. Miterben des Reiches. Wenn wir uns an die Geschichte mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus erinnern, dann merken wir etwas davon, was Gott auserwählt hat. Dieser arme Mann, der vor den Toren des Reichen saß und sich von dem ernährte, was runterfiel, von den Almosen, der nichts hatte, Und der seine Augen zumacht, er stirbt und dann in den Schoß Abrahams getragen wurde. Und dann der reiche Mann, der stirbt und im Hades, in der Qual erwacht. Da merken wir etwas, wo Gott sein Augenmerk drauf richtet. Was die Zielgruppe Gottes ist. Vers 6 beginnt mit der Aussage, und ihr habt den Armen verachtet. Bei Gott eine besondere Zielgruppe und bei uns Menschen verachtet. Lebt den Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Das ist wichtig in unserem Glaubensleben, in unserer Nachfolge, in unserem Zeugnis. Er bringt dann im zweiten Teil des sechsten Verses nochmal eine Begründung. Und man hat so den Eindruck, er weist die Empfänger dieses Briefes auf diese Verfolgung Jesu Christi, unseres Heilandes, durch die religiöse Oberschicht, durch die Anerkannten, durch die Lehrer, durch die Hochgestellten hin. Sie haben ihn verachtet. Sie haben ihn schließlich zu Tode gebracht, dort an das Kreuz. Wir haben es heute Morgen gelesen. Sie schrien, kreuzige, kreuzige ihn. So haben sie den Mob aufgewiegelt. Er sagt in dem zweiten Teil von Vers 6, unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte. Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist. Das war für die Menschen damals noch fassbar, wie sie Jesus Christus gelästert haben. Ohne Ansehen der Person. Gott schützt den Armen. Bei Gott sind die Armen eine besondere Zielgruppe. Vers 9. Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das königliche Gesetz. Es ist die Zusammenfassung der 10 Gebote bis auf die ersten beiden. In dem Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sind alle Gebote, alle 8, je nachdem wie man es definiert, oder 7 Gebote der 10 Gebote zusammengefasst. Der dieses königliche Gebot beachtet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, oder wie Luther das ausgedrückt hat in der Übersetzung von 1500 irgendwas, du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Setz dich an ihre Stelle. Du bist an ihrer Stelle. Das ist das königliche Gesetz. Wenn ihr das wirklich nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Er konfrontiert uns also damit und sagt, wenn wir die Reichen so empfangen, wie die Welt sie empfängt, dann widersprechen wir der Haltung Gottes, dem Vorhaben Gottes. Dann richten wir mit bösen Gedanken, weil die Armen sind eine besondere, ich sag's einmal, Zielgruppe Gottes, denen er das Evangelium verkündigt, die er erlösen will. Es gibt ein königliches Gesetz, eins, was ganz, ganz oben steht. Dieses Gesetz lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mach keinen Unterschied. Stell dir mal vor, du kommst irgendwo rein und man bietet dir den letzten Stuhl an oder lässt dich erst gar nicht rein, weil du nicht die entsprechende Kleidung hast oder weil du muffelst. Das würde dir doch auch nicht gefallen. Das königliche Gesetz gebietet mir, diesen Menschen mit aller Ehrfurcht und aller Anerkennung anzunehmen und anzuerkennen. Der Vers 7 lässt er nicht zieh den guten Namen, der über euch ausgerufen, Entschuldigung, der Vers 9. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter gerichtet. Jetzt kommt er hier auf den Kernpunkt und sagt, wenn du die Person ansiehst, dann ist das Sünde vor Gott. Dann wirst du schuldig vor Gott. Und das begründet er jetzt mit dem Gesetz. Und wenn wir uns überlegen, diese Menschen, die waren alle noch in dem mosaischen Gesetz. Sie haben nach den Ordnungsvorschriften des mosaischen Gesetzes gelebt. Es gab die Offenbarung durch Paulus noch nicht. Er erzählt ihnen jetzt, wenn du sündigst, dann bist du gegen das Gesetz. Und das Gesetz ist hart. Das Gesetz sagt, wenn du ein Gesetz von den 613 übertreten hast, dann bist du des ganzen Gesetzes schuldig. Dann hast du keine Teilschuld oder ein bisschen Schuld oder das war nicht halb so schlimm. Dann ist das etwas, was dich in voller Härte trifft. Das Gesetz sagt, wenn du das tust und nicht, wenn du 95% davon tust oder 70% davon tust. Wenn du das tust, wirst du leben. Ja oder nein? Halbe Sachen gibt es nicht. Das ist das, was er uns hier in dem 10. und 11. Vers oder den damaligen Zuhörern erklären wollte, welche Folgen das hat, wenn wir sündigen und einen Teil des Gesetzes übertreten. Den Menschen war damals klar, ich kann dieses Gesetz nicht halten, auch wenn ich dieses eine nicht halte. Wenn ich die Person ansehe, da bin ich des ganzen Gesetzes schuldig. Ich komme jetzt zum 12. Vers und im 12. Vers haben wir wieder eine Zusammenfassung. Da sagt er, redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Hier gebraucht er das zweite Mal das Gesetz der Freiheit. Im ersten Kapitel haben wir das schon einmal in ähnlicher Form. Redet und handelt so, wie einer, der sich unter das Gesetz der Freiheit stellt. Wenn wir jetzt überlegen, das Gesetz des Mose, das kennen wir alle. Das ist offenbart, das sind die 613 Vorschriften, die man einhalten muss, plus die 10 Gebote. Das ist das Gesetz des Mose. Kann man nachlesen, kann man sich dran halten oder auch nicht. Aber hier spricht er von dem Gesetz der Freiheit. Wo steht das Gesetz der Freiheit? Die 10 Gebote kannst du nachlesen in 2. Mose 20 und in 5. Mose 5. Aber das Gesetz der Freiheit, das ist als solches nicht definiert. Aber wenn man ein bisschen überlegt, dann kann man ganz leicht herausfinden, was Jakobus damit meint. Wir sind freigemacht von dem Gesetz des Mose. Weil Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat für uns. Aber das bedeutet nicht, dass wir gesetzlos leben können in dieser Welt. Denkt einmal daran, wir sind ein Brief Christi, der gelesen wird von den Menschen, die um uns sind. Und in diesem Brief Christi soll drinstehen, wie Christus ist. In seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe, in seiner Sündlosigkeit, in seinem ganzen Wesen. Da wird das Evangelium daraus gelesen. Und wenn wir nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden, dann werden wir nach diesem Gesetz gerichtet. Es ist ein Gesetz, was in unser Herzen geschrieben ist. Ein Gesetz, was mir sagt, ich will es einmal jetzt einfach ausdrücken, was mir sagt, ich weiß, dass Jesus Christus und dass Gott mich lieb hat. Ich weiß, dass Gott das Höchste, was er hatte, seinen Sohn Jesus Christus, für mich dort an das Kreuz gegeben hat. Das weiß ich. Das habe ich erfahren. Und das gibt mir neues Leben, das gibt mir Hoffnung, das gibt mir Freude, das gibt mir Freimütigkeit, dem Thron Gottes zu nahen. Wenn mir das bewusst ist, dann kann ich mich nicht rumdrehen und lügen. Da kann ich mich nicht rumdrehen und neidisch sein. Da kann ich mich nicht rumdrehen und Ehebruch begehen oder morden oder stehlen oder all das, was im Gesetz des Mose aufgeschrieben ist. Merkt ihr, ich bin freigemacht durch Jesus Christus. Und in diesem Gesetz, dass ich freigemacht bin durch Jesus Christus, möchte ich ein Leben führen, was meinen Herrn und Heiland ehrt. Das will ich tun, weil ich weiß, ich bin geliebt. Das mache ich nicht aus Zwang, du musst, du musst, du musst. Ich mache das einfach aus der Liebe zu meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Gesetz der Freiheit. Ich bin frei und ich tue das freiwillig aus Liebe zu ihm. Redet so und handelt so wie einer, der durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden will oder soll. Das heißt, ich möchte mich einem Gericht unterstellen. Liebe ich, lebe ich, handle ich so, wie mein Heiland an mir handelt. Das ist mein Zeugnis in dieser Welt. Das ist das, was ich leben will, durch das Jesus Christus erkannt wird hier in dieser Welt. Handel so, dass du dich messen lassen kannst daran, an der Liebe, die du deinem Heiland gegenüber lebst. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Handel so, dass du dich unter dieses Gesetz stellst. Entspricht es der Liebe zu ihm, wie ich jetzt handle? Und der 13. Vers, und damit möchte ich eigentlich jetzt enden. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert aber über das Gericht. Hier ist von Barmherzigkeit die Rede als Abschluss des Gedankens vom Anfang. Lebt den Glauben an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Hab Barmherzigkeit. Gott erbarmt sich über den Armen. Und erbarm du dich auch über diesen Armen. Denn die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Weil Gott barmherzig ist und mir meine Sünden durch Jesus Christus vergeben hat, deshalb komme ich nicht ins Gericht. Barmherzigkeit heißt nicht alles zudecken. Barmherzigkeit heißt, sich von Herzen über etwas erbarmen, sich dessen annehmen und es klären und es regeln. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Ich wünschte, wir würden uns das schenken lassen von Gott. Diesen Glauben an Jesus Christus zu leben, ohne Ansehen der Person. Es ist ein Wesenszug Gottes. Und das, was in unseren Augen nicht das Anerkennenswerte ist, ist das, was in dem Wesen Gottes das Wichtigste ist. Ich habe diesen Vers eben schon einmal zitiert. Da sagt der Prophet über Jesus Christus: Ich bin gekommen, den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Arme Menschen haben ein offenes Herz. Ich will nichts gegen Reiche gesagt haben. Versteht mich bitte nicht falsch. Auch ein Reicher kann Vergebung seiner Sünden erlangen. Und ein Reicher ist ein wertvolles Glied in einer Gemeinde. Genauso wertvoll und genauso anerkannt wie ein armes Glied. Denn Unterschiede machen, das geht nicht. Und wenn wir das tun, sind wir ein Richter mit bösen Gedanken, der mit Barmherzigkeit nichts zu tun hat.